Die Wahlen zum palästinensischen Autonomierat am Wochenende sind entsprechend dem Abkommen von Taba vom 28. September 1995 durchgeführt worden. Dieses sogenannte Oslo II-Abkommen zwischen Israel und der PLO sollte alle Einzelheiten des israelischen Rückzugs aus den besetzten Gebieten und der Machtübergabe an die PalästinenserInnen regeln, die sogenannte zweite Phase der palästinensischen Teilautonomie. Sie beinhaltet unter anderem die Aufteilung der Westbank in drei Zonen.
Die erste Zone umfasst die sechs größten Städte, Hebron sowie Jericho, das bereits seit Mai 1994 unabhängig ist. Diese Zone umfasst 3% der Fläche und 20% der Bevölkerung des Westjordanlandes. Im Zeitraum bis zu den Wahlen werden die genannten Städte der palästinensischen Autonomiebehörde übergeben, die israelische Armee zieht ab. Zone B umfasst 27% des Territoriums und fast alle der 450 palästinensischen Dörfer. In den Zonen A und B sowie in Jericho werden 90% der palästinensischen Bevölkerung des Westjordanlandes leben. Die Zone B wird teilweise unter palästinensische Verwaltung gestellt, Israel bleibt jedoch für die Sicherheit und die Terrorismusbekämpfung zuständig. In der Zone C behält Israel die uneingeschränkte Kontrolle.
Soweit ein Zitat aus Oslo II. Das heißt, 1,5 Millionen PalästinenserInnen, die auf einem Drittel des Westjordanlandes leben, bekommen ihre eigene Regierung, bleiben aber eingeschnürt in ein Netz von jüdischen Siedlungen, die doppelt so viel Land beanspruchen, obwohl die Zahl ihrer BewohnerInnen nur ein Zehntel der palästinensischen Bevölkerung ausmacht. Was mit diesen jüdischen Siedlungen geschehen soll, bleibt im Oslo II-Abkommen ebenso ungeklärt wie die Frage des genauen Grenzverlaufs, der Nutzung von Wasservorkommen im Westjordanland, die Entlassung der palästinensischen politischen Gefangenen, der Status von Jerusalem und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. 300.000 flohen nach dem 67er Krieg aus Gaza und Westjordanland, 3 Millionen waren es aus dem Krieg von 1947-48. All dies sind sogenannte ungeklärte Fragen. Auch die Kompetenzen des frisch gewählten Autonomierates sind recht unklar, da er sowohl legislative wie exekutive Aufgaben wahrzunehmen hat. Dazu Klaus Polkehn.
Es ist so, dass die ganzen Vereinbarungen von Oslo I und Oslo II und Gaza-Jericho-Abkommen alle irgendwo ziemlich unbestimmt sind über die Befugnisse dieses Rates, es Meinungsverschiedenheiten ständig gegeben hat und immer noch gibt zwischen den Palästinensern und den Israelis. Und eine Kritik der Linken ist, dass auch das überhaupt nicht klar definiert ist, was ist denn das nur für ein Rat, legislativ oder exekutiv? Er ist nämlich erstaunlicherweise beides. Also pro forma, laut Wahlgesetz, ist es seine Aufgabe, die Verhandlungen zu führen mit Israel, führt über die endgültige Umsetzung der Prinzipienerklärung von Oslo, also über die vollständige Autonomie, über alle Fragen, die damit zusammenhängen. Die Frage der Flüchtlinge ist ja nicht geklärt, die Frage Jerusalem ist in keiner Weise geklärt, die Frage der Siedlung ist nicht geklärt, der Grenzen ist nicht. Alle diese Fragen müssten nun, sage ich mal theoretisch, von diesem Rat verhandelt werden, aber das wird doch in der Praxis so aussehen, denke ich mir, dass Yasser Arafat bestimmen wird, sodass man eigentlich dann bestenfalls sagen kann, dieser Rat wird irgendwo kritisch das ganze Unternehmen begleiten. Denke ich mir, hoffentlich. Ne? Das hängt natürlich auch von den Kräfteverhältnissen in dem Rat ab. Dieser Rat soll so dann also Gesetze beschließen. Mir ist nicht ganz klar, welche Gesetze. Also was für Gesetze? Wahrscheinlich für das Funktionieren von Administration und so weiter und so fort in den autonomen Gebieten. Jetzt kommen wir auf das Territorium, also Gaza, die Region von Jericho und dann die jetzt bisher geräumten kleinen Gebiete der sogenannten Zone A. Das sind also im Wesentlichen die fünf oder sechs Städte, 3% des Territoriums der besetzten Gebiete, eventuell dann noch die 25 oder so Prozent des Territoriums, die sogenannte Zone B, also das heißt diese Dörfer, wo die Israelis mit der die Zivilverwaltung übertragen haben, aber die anderen Befugnisse behalten. Also doch sehr eingeschränkte Befugnisse. Man muss das realistisch sehen, ne?
Angesichts der zahlreichen Zugeständnisse, die Arafat im Oslo II-Abkommen gemacht hat, ist die Frage erlaubt, was denn der Friedensprozess den PalästinenserInnen bislang gebracht hat. Hat nicht die PLO leichtfertig alle Trümpfe aus der Hand gegeben, ohne entsprechende Garantien und Zusagen von israelischer Seite?
Die Trümpfe sind natürlich im Grunde genommen im September 1993 aus der Hand gegeben worden, mit der Unterzeichnung des Prinzipienabkommens schon. Ich meine, da sind eine Menge Sachen gelaufen, nicht jetzt in der Wahl, sondern damals. Und die Wahl ist einfach jetzt nochmal, das muss man, glaube ich, auch von der Psyche der Palästinenser verstehen, dass sie sagen, nee, jetzt ist die Wahl und jetzt stimmen wir dafür und auch in der Hoffnung, dass nun sich bestimmte Sachen realisieren. Das wird die Zukunft zeigen, was dabei rauskommt. Ne? Denn diese ist völlig richtig. Diese ganzen wesentlichen Fragen sind ja völlig ungelöst. Also nehmen wir mal an, in der Frage des Territoriums und der Grenzen. Also Israel macht das wahr, was sie behaupten, was sie sagen, was auch Peres jetzt gesagt hat. Sie behalten aus Sicherheitsgründen einen Teil des Territoriums und sie behalten aus Gründen, weil dort Siedlungen sind, einen Teil des Territoriums. Dann bedeutet das auf der im Westjordanland, auf der Westbank und Jerusalem nur noch dazu, dass dort wirklich nur ein winziger Prozentsatz von dem ursprünglichen palästinensischen Territorium übrig bleibt und wahrscheinlich dann auch noch zersplittert, zumindest Nordhälfte und Südhälfte getrennt durch Jerusalem-Korridor. Die Jordan-Ebene wollen die Israelis behalten. Und das Gebilde, wenn dort also übrig, was dort übrig bleibt, wenn dort wirklich ein palästinensischer Staat entstehen wird, der ist mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht lebensfähig. So. Und diese Frage bleibt also, die bleibt bestehen. Und was wird mit eben solchen nicht lebensfähigen Gebiet? Noch dazu, wenn die Leute nicht mal mehr in Israel arbeiten können, weil Israel zurzeit jede Menge Arbeitskräfte aus Rumänien, von Philippinen und so weiter herholt. Was schiebt sich dort für ein sozialer Sprengstoff zusammen, ne?
Angesichts der Schwäche der palästinensischen Opposition gegen Arafat, die bei den Wahlen am Wochenende deutlich wurde, und dem bisherigen Verlauf der Friedensverhandlungen, ist Klaus Polkin bezüglich der weiteren Entwicklung recht pessimistisch.
Ich bin im Prinzip immer ein Vertreter der Auffassung gewesen, dass eine Lösung dieses Konflikts nur auf dem Verhandlungsweg möglich ist. Ich habe dort nie die Möglichkeit irgendwie einer gewaltsamen oder militärischen Lösung gesehen, nur die Frage ist immer, unter welchen Umständen und zu welchem Preis. Wir wissen ja, dass in 93, als die Verhandlungen liefen, überhaupt seit Madrid begannen, in 91, die Verhandlungen in Madrid, die Israelis ziemlich interessiert waren an irgendeiner Lösung, weil sie natürlich auch den Ärger loswerden wollten mit der Intifada. Die Besatzung ist teuer, das brachte alles nichts. Deshalb ist also der Kriegsheld Rabin zur Friedenstaube geworden, aus diesen Gründen. Und das war eigentlich eine gute Verhandlungsposition für die Palästinenser. Und ich glaube, da ist leichtfertig eine Menge Trümpfe sind dort aus der Hand gegeben worden. Und nun bin ich eigentlich, wie ich schon eben sagte, gerade unter dem Hinblick, wie lebensfähig ist denn das, was dort entsteht? Wie wird das mit den wirtschaftlichen und sozialen Problemen? Bin ich doch recht skeptisch, ohne im Einzelnen sagen zu können, prophezeien zu können, was wird dort im Einzelnen geschehen, ne?